Deutschlandfunk. Kontrovers.
Mit dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein Politiker von einem Rechtsextremisten ermordet worden. Darauf deuten jedenfalls die Ermittlungen zumindest hin. Rechter Terror in Deutschland, der für Entsetzen sorgt, aber auch Fragen aufwirft. Hätte die Tat verhindert werden können, wird die Gewaltbereitschaft von Rechtsextremisten, von Neonazis weiterhin nicht ernst genug genommen. Haben Politik, Ermittlungsbehörden und auch wir Medien die notwendigen Konsequenzen aus den Fehlern und Versäumnissen bei der Mordserie des NSU gezogen? Und was tun gegen Hass und Hetze im Netz? Bedrohung von rechts, wird die Gefahr immer noch unterschätzt? Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Zagatta im Studio und drei Gästen. Zwei von ihnen sind Experten, sind Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Extremismus ausführlich beschäftigen. Zum einen Professor Gideon Botsch. Er ist Leiter der Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Aus Leipzig ist mit dabei Professor Tom Mannewitz, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität in Chemnitz. Und Andreas Grün wird mit uns diskutieren. Er ist der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, in dem Bundesland also, in dem Walter Lübcke ermordet wurde und wo es ganz offenbar auch eine recht aktive rechtsextremistische Szene gibt, ebenso wie in Dortmund, von wo er uns heute zugeschaltet ist. Wenn Sie uns zuhören, können Sie sich natürlich auch wie immer einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. Ich wiederhole noch einmal: 00800 44644464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage: Bedrohung von rechts, wird die Gefahr immer noch unterschätzt?
Markus Strobel aus Berlin. Ja, die Gefahr wird unterschätzt. Mehr als 100 Tote seit den 90er Jahren, nicht rückhaltlos NSU aufgeklärt. 120 Jahre wurden die Akten des Verfassungsschutzes Niedersachsen gesperrt. Polizei und Sicherheitsdienste müssen besser geschult werden. Maaßen war selber rechts und ist sozusagen jetzt bei der Werteunion, also am AfD-Flügel der CDU, aufgetaucht. Diese Entwicklung macht mir große Sorge.
Manfred Kirsch aus Neuwied: Die Gefahr von rechts wird nicht nur unterschätzt, sondern sie wird zum Teil auch von Teilen der Politik sogar systematisch verharmlost. Wenn ich mir beispielsweise anhöre, was Herr Maaßen zu sagen hat, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, der CDU rät, nicht für immer Koalition mit der AfD auszuschließen, dann bin ich sehr entsetzt über das, was in diesem Lande wieder möglich ist.
Guten Tag, ich bin Frau Lehmann aus Berlin. Wenn ich mich daran erinnere, dass von allen AfD-Abgeordneten, die im Bundestag sitzen, 6 Anklagen haben wegen Volksverhetzung oder welchen sonstigen nicht demokratischen Aktionen, dann frage ich mich, warum wir das immer noch dulden, dass die da sitzen. Und ich finde auch, dass die Verfolgung von rechtsradikalen Aktivitäten so sehr unter den Tisch fällt, dass man Angst haben muss, ob man sich in diesem Land wirklich in Bezug auf Rechtssicherheit noch verlassen kann.
Andresen, Neuwurmsdorf bei Hamburg. Also die Gefahr wird zumindest, was die Medien betrifft, mit Sicherheit nicht unterschätzt. Ganz im Gegenteil, da finde ich, müsste man schon mal daran erinnern, dass es tatsächlich auch Bedrohungen aus anderer Richtung gibt.
Guten Morgen, Hans-Jürgen Hültmann, Hannover. Ich glaube, dass in diesem unserem Lande immer noch ein gewaltiger Unterschied zwischen rechtsextrem und linksextrem gemacht wird. Während Linksextrem als Gegner des Staates, als Staatsfeinde betrachtet werden, die deutlich vom Gedankenbild abweichen und deswegen in allen ihren Handlungen bekämpft werden müssen, sind Rechtsextreme immer noch sehr auf der Linie des allgemeinen Staatsdenkens und haben eben nur leichte rechtsextreme Auswüchse, die immer noch viel zu harmlos betrachtet werden und erinnern mich stark an die Meinung meiner Mutter: Adolf hat auch was Gutes getan.
Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer heute zum Thema in Kontrovers. Bedrohung von rechts, wird die Gefahr immer noch unterschätzt? Da haben uns auch eine Reihe von E-Mails erreicht. Eine vielleicht, die ganz gut jetzt zum Thema passt, zum Einstieg in diese Sendung. Da schreibt uns Ralf-Henry Fischer: Mich erstaunt, dass Sie das Thema als Frage formulieren. Die Erfolge rechtskonservativer und rechtsextremer Parteien, die Straftaten des gewaltbereiten, rassistischen, völkischen Mobs gegen Andersdenkende und Andersfarbige, dazu Dauerhetze, Häme und Hass in den asozialen Medien, die Mordserie des NSU und nun der Mord an Lübcke. All das zeugt doch davon, dass die Gefahr von rechts seit langem sträflich unterschätzt wird. Herr Grün, Andreas Grün, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Wie erleben Sie das in der Praxis? Also hier die Feststellung, das dürfen wir gar nicht mehr in die Frage stellen, sondern die Gefahr von rechts, die wird seit langem sträflich unterschätzt. Wie sehen Sie das als Praktiker, als Polizist, der da täglich in seiner Arbeit damit zu tun hat? Ist das ein weit verbreitetes Vorurteil oder würden Sie dem zustimmen?
Nein, ich würde dem nicht zustimmen, weil polizeilicherseits die Gefahr von rechts keinesfalls unterschätzt wird. Aber es ist auch immer eine Frage der personellen Möglichkeiten der Polizei, wie intensiv ich mich um bestimmte Deliktsfelder oder auch Phänomene kümmere. Wir haben es in der rechtsextremen Szene mit einer sehr heterogenen Szene zu tun, die sich aufspaltet in Skinhead-Gruppen, in rechtsradikale Fußballfans, neonazistische Organisationen, Kameradschaften oder auch Parteien wie die NPD. Dazu kommen sogenannte freie Kräfte und auch Vereine, die sich dann auch im Internet in Blogs und Chatgruppen hervortun. Es ist sehr unübersichtlich und für die Polizei sehr, sehr schwierig, mit dem vorhandenen Personal das alles zu erfassen und entsprechend polizeilich zu begleiten. Wir sind, glaube ich, alle in der Polizei derselben Meinung, dass wenn die Staatsschutzkommissariate, die jetzt aufgestockt worden sind personell, aber die brauchen alle noch weitere Personalressourcen, um den Kampf gegen rechts auf Augenhöhe und vielleicht sogar ein Stück weit auch mal vor der Lage führen zu können.
Gideon Botsch, Leiter der Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Wie sehen Sie das, also unsere Frage, Bedrohung von rechts? Wird die Gefahr immer noch unterschätzt? Was sagen Sie dazu?
Tendenziell wird die Gefahr unterschätzt. Wir schauen auch nicht auf die konkreten Gefährdungspotenziale oder wir schauen zu selten auf die konkreten Gefährdungspotenziale. Und wir tun das übrigens auch von der Wissenschaft aus, nur dass es jetzt nicht heißt, wir machen hier einseitig Polizei, sozusagen kritisieren die Polizei, die ja wirklich sehr viel tut. Der Kollege von der GdP, Herr Grün, hat da natürlich vollkommen recht. Also hier sind Kapazitäten auch erreicht. Aber damit können wir, glaube ich, nicht übergehen, dass es da schon auch ein paar strukturelle Schwierigkeiten bekannt geworden sind, polizeiliche Ermittlungsarbeit im Zusammenhang mit den NSU-Morden, die eben doch darauf hingewiesen haben, dass bestimmte Bedrohungsszenarien nicht ernst genommen wurden oder man sich gar nicht vorstellen konnte. Da haben natürlich viele Länderpolizeien, ich betone hier besonders, viele Länderpolizeien haben natürlich ihre Konsequenzen daraus gezogen oder sind dabei, das zu tun. Den Prozess kann man natürlich nur weiter wohlwollend kritisch begleiten, aber es geht darum, dass man in bestimmten Deliktsarten eben nicht ausschließen darf, dass hier ein rechtsextremes Tatmotiv vorliegt. Wir wissen ja im Fall Lübcke bislang auch noch nicht definitiv, ob das so ist, obwohl es eben das Naheliegende ist.
Genau,
ja,
wir müssen von mutmaßlich sprechen. Das wollen wir auch gleich mal betonen. Noch.
Genau, aber es geht ja darum, dass wir sozusagen nicht sagen, draußen hören wir Hufgetrappel vorm Fenster und denken, es rennt ein Zebra vorbei. Es ist sehr wahrscheinlicher, dass es eine Kutsche ist und was sich Polizei eben lange offensichtlich nicht vorstellen konnte. Da haben natürlich auch die extremismustheoretisch unterfütterten Gefahrenanalysen wissenschaftlicherseits haben da natürlich auch mit zu beigetragen, dass es eine solche Art von Rechtsterrorismus geben könnte. Und deswegen hat man viel Energie und auch viel Manpower und Womanpower aus polizeilicher Arbeit im Rahmen des NSU in Ermittlungen gerichtet. Und das war ja wirklich viel Energie, die da reinging, die offensichtlich in eine falsche Richtung blickten. Selbst zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich nahegelegen hätte, mal zu fragen, ob nicht Ermittlungsansätze in Richtung Rechtsextremismus eher der Sache angemessen sind. Und daraus muss Polizei lernen, meines Erachtens. Die Aussagen sind natürlich hier zu pauschal, aber ich bin schon ein bisschen verblüfft, dass bestimmte journalistische Recherchen der letzten anderthalb bis zwei Jahre auch bestimmte Hinweise aus der Politik. Ich möchte an die linken Abgeordnete Martina Renner aus dem Bundestag erinnern, die immer wieder gesagt hat, im Feld Combat 18 tut sich was. Wir merken hier Bewegung in diesem Raum, wir merken hier internationale Kontakte, Waffenhandel, und dass das offensichtlich sowas ist, was jetzt die Öffentlichkeit ziemlich überrascht, während wir die Warnungen davor, die begründeten, die sehr konkreten, die keineswegs alarmistischen Warnungen davor im Grunde genommen seit 1,5 bis 2 Jahren hätten wahrnehmen dürfen.
Mhm. Herr Mannewitz, Tom Mannewitz, Politikwissenschaftler, Extremismusforscher auch an der TU in Chemnitz. Wie überrascht sind Sie? Und Herr Botsch hat es ja angesprochen. Also man hat ja versucht, aus diesem NSU-Skandal, aus den vielen Versäumnissen dort, aus den Fehlern Konsequenzen zu ziehen, die Sicherheitsbehörden neu aufzustellen, anders zu sensibilisieren. Ist dann nichts passiert oder nicht genug passiert?
Passiert ist sicherlich einiges, auch vieles Begrüßenswertes, dass in seinem langfristigen Entstehen auch, wie Herr Botsch meines Erachtens völlig richtig festgestellt hat, mit wohlwollend kritischer Sicht begleitet werden sollte. Das kann ich zu 100% unterstreichen. Hat mich das überrascht? Also es ist natürlich eine Tat, die erstmal natürlich schockiert, das ist vollkommen klar. Was das Allgemeine, den allgemeinen Trend angeht, gibt es seit längerem die Warnungen bzw. die Befürchtung, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Klima befinden, in dem auch vor massiver rechtsextremer Gewalt, hier haben wir es ja wie gesagt mutmaßlich damit zu tun, ein Anstieg massiver rechtsextremer Gewalt auch zu befürchten ist, und das ist sicherlich ein Ausdruck davon. Was jetzt sozusagen das Behördenversagen in diesem konkreten Fall angeht, so es das denn gegeben hat, glaube ich, ist es noch zu früh, da Schlüsse zu ziehen. Unabhängig davon, klar, gibt es da auch in den Polizeibehörden, in den Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz etc. Viele richtige Entwicklungen, ob das jetzt die personelle Umstrukturierung ist, ob das sozusagen das stärkere Schauen auch auf rechte Motive hin ist. Aber es liegt sicherlich noch einiges im Argen. Das hat unter anderem auch mit der Ausrichtung der Verfassungsschutzbehörden zu tun. Stichwort analytische Kompetenz. Ob und inwieweit das jetzt ausschlaggebend war in dem konkreten Fall Lübcke und hätte das verhindert werden können, glaube ich, kann man seriös zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber strukturell liegt da bestimmt einiges im Argen.
Daran vielleicht ganz kurz noch anknüpfend, gleich zu Beginn der Sendung mal die Frage an Herrn Grün von der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Es gibt ja da jetzt auch Vorwürfe, das alte Muster hätte wieder gegriffen. Nach dem Mord an Herrn Lübcke habe man im persönlichen Umfeld ermittelt, in diese Richtung erst einmal gegangen. Es habe gleich Hinweise gegeben auf eine politisch motivierte Tat. Ist das wieder ähnlich wie beim NSU abgelaufen? Ist da was dran an diesen Vorwürfen, die ja in einigen Medien auch erhoben werden?
Nein, das glaube ich nicht, weil das Gegenteil ist ja der Fall gewesen. Die Ermittlungen sind eben ermittlungsoffen in alle Richtungen geführt worden. Und wenn es Ansätze ins persönliche Umfeld, wenn die sich andeuten, dann muss denen genauso nachgegangen werden wie allen anderen ermittlungstaktischen Ansätzen. Und am Ende ist man dann über eine DNA-Spur auch auf die rechte Schiene gekommen und hat jetzt einen mutmaßlichen Täter festnehmen können, was am Ende aber zeigt, dass es eben nicht alte Verhaltensmuster, wenn Sie das so nennen, sind, sondern dass die Polizei hier professionell ihre Arbeit getan hat und auch einen ersten Ermittlungserfolg mit der Festnahme des mutmaßlichen Täters hat verbuchen können.
Ja, aber was ich mich frage, wenn ich mal kurz aus Berlin da nachfragen darf,
Herr Grün,
Sie sind mit den Ermittlungen natürlich nicht betraut, das ist mir schon klar, und mir ist auch klar, dass die meisten Tötungsdelikte Beziehungstaten sind, dass es deswegen eine gewisse Logik hat, persönlichen Umfeld erstmal zu ermitteln. Das will ich hier gar nicht in Frage stellen, aber ich stelle mir schon die Frage nach dem, was öffentlich bekannt geworden ist, was wäre denn jetzt gewesen, wenn wir diese DNA-Spur nicht gehabt hätten? Hätte es eine proaktive Ermittlung in die örtliche rechtsextreme Szene, vielleicht auch tatortnah gegeben. Wir wären dann ja vermutlich doch relativ schnell auf das Personenpotenzial im unmittelbaren Umfeld von dem jetzt Hauptverdächtigen gestoßen, wenn man hier ermittelt hätte. Ja? Das sind ja ähnliche Fragen, wie wir schon beim Kasseler NSU-Mord stellen müssen. Da sind allerdings entsprechende Ermittlungen zumindest ansatzweise gelaufen, wie wir sie im Rostocker NSU-Mordfall gesehen haben, wo das Umfeld, aus dem heraus der NSU hervorgegangen ist, sozusagen in Nachbarschaft, in Sichtweite zum Tatort polizeibekannte Personen gewohnt haben. Also was wäre denn passiert, wenn wir jetzt diese DNA-Spur nicht gehabt hätten? Hätte es eine anständige Ermittlungsarbeit in diese Richtung gegeben, weil es ja doch deutliche Hinweise darauf gab, dass Herr Lübcke hier im Visier dieser Personengruppen stand.
Herr Grün, Sie sind direkt angesprochen.
Ja, natürlich hat es das gegeben. Das ist ja auch naheliegend. Das nicht zu tun wäre ja geradezu sträflich falsch gewesen. Es war ja auch das Video bekannt, in dem Herr Lübcke sich zur Willkommenskultur bei den Flüchtlingsversammlungen dort bekannt hat. Da waren ja auch entsprechende Zwischenrufe. Da hat es ja auch im Internet entsprechende Aufrufe im Nachhinein gegeben. Also, dass das die Polizei ausgeblendet hätte bei einem Mord an einem Politiker, das halte ich für nicht darstellbar.
Frau Faulhaber aus Stuttgart hat sich bei uns gemeldet. Guten Morgen, Frau Faulhaber.
Guten Morgen.
Hallo. Ihr Anliegen bei diesem Thema?
Ja, ich wollte einfach auch nur meine Meinung dazu sagen. Mhm. Die Anwesenden bzw. die Teilnehmer haben ja auch schon einiges dazu gesagt, was ich auch vollkommen richtig finde. Nur ganz kurz, meine Eltern waren noch ganz jung, junge Kriegsteilnehmer. Ich bin Kriegskind, Nachkriegskind und die sind beide traumatisiert. Deswegen ist das Thema für mich schon immer ein ganz wichtiges. Meiner Meinung nach wird der Rechtsradikalismus deutlich unterschätzt und ich glaube, dass es einfach notwendig ist, dass man da viel massiver reingeht. Was mich irgendwie auch erschreckt, das ist, dass doch auch viele Polizeibeamte in irgendeiner Art und Weise rechts sind. Also man liest und hört und sieht immer wieder Berichte aus irgendwelchen kleinen Dörfern, wo Fackelzüge stattfinden, wo die Polizei nichts unternimmt, weil sie irgendwie halt in den Dörfern da auch integriert sind. Und also es gibt einfach eine ganze Menge, auch NSU zum Beispiel. Ich glaube einfach nicht, dass das, was da läuft in den Apparaten, in den staatlichen Apparaten, dass das alles irgendwie jetzt weg ist nach diesem Fall, sondern ich glaube einfach, dass das auch weitergeht. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Bericht gesehen, da ging es darum, dass Polizeibeamter sich hat ausbilden lassen auf irgendeinem Übungsplatz, wo normalerweise spezielle Polizeieinheiten ausgebildet werden und der sich mit seiner Gruppe da vorbereitet hat auf den Tag X. Also das sind alles solche Dinge, wo ich glaube, das Bewusstsein muss geschärft werden und wir müssen alle viel mehr dagegen ankämpfen und auch auf die Straße gehen, sonst fliegt uns das um die Ohren. Es gibt einfach Parallelen zur Weimarer Republik und man darf das einfach nicht unterschätzen. Ja. Mhm.
Frau Faulhaber, bedanke mich für den Anruf. Das Thema Vorwürfe gegen die Polizei, Vorbehalte gegen die Sicherheitsbehörden überhaupt. Darauf kommen wir sicher im Laufe der Sendung noch ausführlich zu sprechen, weil es beschäftigt doch auch, das nehme ich auch den Mails, einige unserer Hörer. Herr Mannewitz, an Sie die Frage wollen wir noch anknüpfen an das, was jetzt im Fall Lübcke da passiert ist. Aus Ihrer Sicht, so vom Umfeld her, mit mehr Aufmerksamkeit, hätte diese Tat verhindert werden können?
Da kann ich meine Position nur wiederholen. Also ich weiß nicht, ob zum gegenwärtigen Zeitpunkt Aussagen darüber möglich sind, ob sozusagen von staatlicher Seite, von Polizeiseite genug und auch frühzeitig getan wurde oder hätte mehr getan sein müssen. Das zeichnet sich, glaube ich, jetzt noch nicht ab. Aber sicherlich haben wir es mit einem, glaube ich, komplexeren Problemfeld zu tun, als zumindest mein Eindruck hin und wieder suggeriert wird. Der Täter hat offensichtlich auch bis zuletzt noch Kontakt bisschen in rechtsextremen Strukturen gehabt, wobei diese Kontakte unterschiedlich aussehen. Ich glaube, die Polizei und sämtliche Ermittlungsbehörden sind gerade in diesem Entwicklungsfeld Rechtsextremismus, gewalttätiger Rechtsextremismus, prinzipiell im Nachteil und prinzipiell auch mit einer großen Herausforderung gekoppelt. Die Frage ist natürlich, wie geht die Polizei, wie geht auch Verfassungsschutz damit strategisch um? Und da sehe ich, glaube ich, die größten Herausforderungen, Stichwort Veränderung der politischen Struktur, der strategischen Vorgehensweise. Wenn man sich vor Augen führt, dass, jetzt müsste ich die Zahlen aus dem Kopf zusammenklauben, ich glaube 12.500 gewaltbereite Rechtsextremisten in Deutschland leben.
12.700 ist die Zahl aus dem Verfassungsschutzbericht, ich glaube von 2017 zumindest. Genau. Die neuen sollen dem in etwa entsprechen.
Ja. Eine relativ konstante Zahl hier, zumindest aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Und sozusagen alle gewaltbereiten Rechtsextremisten so auf dem Schirm zu haben, dass jede kriminelle Handlung verhindert wird, ist völlig illusorisch. Was wiederum nicht heißt, dass die Polizei auf die veränderten politischen Strukturen, strategischen Veränderungen nicht auch präventiv reagieren kann. Also nicht erst zu schauen, welche Lehren lassen sich ziehen.
Wir reden doch hier nicht von 12.000 gewaltbereiten Fußball-Hooligans. Ja? Wir reden hier von einem relativ überschaubaren, politisch relativ klar profilierten und in der Vergangenheit mit terroristischen und prototerroristischen Aktivitäten bekannt gewordenen Personenkreis. Wir reden über einige hundert Personen, von denen wir vielleicht, ausgehen können, dass ein paar Einzelne stärker radikalisiert sind. Und ich meine, was tatsächlich für mich das Bedenkliche daran ist, diese Personenzusammenhänge sind nicht bekannt geworden.
Ja, Herr Botsch, da knüpfen wir nach der Nachricht.
Die 12.000
sind versprochen. Ja, okay.
Bedrohung von rechts wird die Gefahr immer noch unterschätzt. Das ist heute unser Thema in Kontrovers. Wir wollen anknüpfen an das, was wir vor den Nachrichten gerade besprochen haben. Da hat Professor Tom Mannewitz, Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz, Verständnis für die Sicherheitsbehörden geäußert, darauf hingewiesen, dass 12.700 gewaltbereite Rechtsextremisten, wie sie der Verfassungsschutz ausweist, dass das ja auch eine große Zahl sei, unter Umständen schwer zu überwachen. Professor Gideon Botsch, Leiter der Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam, hat insofern dagegen gehalten, dass er sagt, im Endeffekt gehe es da, wenn ich ihn richtig verstanden habe, um einige hundert wirklich gewaltbereite, die als ganz besondere Bedrohung aufgefasst werden. Deshalb meine Frage an Andreas Grün, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Warum war der mutmaßliche Täter in Kassel, so sieht es ja aus, warum war der nicht auf dem Schirm Sicherheitsbehörden? Vor allem, wenn es stimmt, dass der Mann im Frühjahr noch dieses Jahres Kontakt zu einer Neonazi-Gruppe, dieser Combat 18, gehabt haben soll.
Nun, er war ja auf dem Schirm der Ermittler, Staatsschutzdienststellen, der Polizei und auch beim Landesamt für Verfassungsschutz. Und er ist dann, nachdem er über 5 Jahre nicht in Erscheinung getreten ist, eben aus datenschutzrechtlichen Gründen aus dem Datenbestand rausgenommen worden. Wie wir jetzt alle wissen, ist das ja nicht endgültig gelöscht, sondern durch ein Moratorium sind die Daten noch vorhanden. Und es ist ja heute schon mehrfach angeklungen und gerade eben auch von Herrn Mannewitz. Sie haben rund 12.500 gewaltbereite Rechtsextreme. Das Augenmerk der Polizei richtet sich in erster Linie auf die Gefährder und die relevanten Personen. Da reden wir, Stand 2018, von 26 Gefährder aus der politisch motivierten Kriminalität rechts und etwa 100 relevante Personen. Sie können das mit dem vorhandenen Personal nicht alles auf dem Schirm haben. Sie können nicht jedes soziale Netzwerk, jede Internetveröffentlichung, jede Zusammenkunft, wo die Polizei sicherlich auch zugegen ist. Es sind am Ende auch Menschen. Es kann auch ein Fehler passieren, dass etwas mal übersehen wird. Aber mit dem vorhandenen Personal ist es eben unheimlich schwierig, diesen riesigen Kreis im Auge zu behalten. Und warum Stefan E. Den Behörden jetzt nicht mehr aufgefallen ist, Medienberichten zufolge, gibt es da ja wohl noch ein paar Kontakte, die nachweislich sind. Das kann ich Ihnen heute aus dieser Position ja auch nicht beantworten.
Und wir haben einen Hörer in der Sendung. Herr Schneider aus Köln hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Schneider.
Ja, guten Morgen. Kann man mich hören?
Ja, wir hören Sie. Ist zwar okay, ein bisschen verrauscht, wahrscheinlich Handy, nehme ich an, aber probieren wir es mal, ja?
Ja, nee, alles klar. Was ich eigentlich sagen wollte, mir wird die Debatte jetzt um den Mord an Herrn Lübcke, so tragisch und so verachtenswert er auch ist, völlig überhysterisch geführt. Es wird mehr oder weniger, ich sehe das in allen Medien, quasi überregionalen Presse übergreifend, dass mehr oder weniger der AfD die Schuld an diesem Mord gegeben wird. Ich sehe nirgends, dass die AfD irgendwo diesen Mord gutheißt, auch nicht von ihren Mitgliedern. Sie hat sich öffentlich dagegen bekannt und es wird so getan, als ob die AfD quasi die alleinige Verantwortliche für diesen Mord ist. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das auch in ihrer öffentlichen Aussage zu den Fällen und zu diesen Koalitionswünschen einiger ostdeutscher Partner so zum Ausdruck gebracht. Ich finde das
Herr Schneider, da bezieht man sich wohl bei diesen Vorwürfen, geht es wohl vor allem auf Tweets in sozialen Medien von AfD-Politikern oder Politikern oder Leuten, die der AfD nahestehen. Das ist da wohl der Hintergrund. Ja, und das ist da auch jetzt.
Ich weiß, das wird dann aber einseitig auf die Partei, der Partei zulassen gerichtet. Ist klar, dass in den Tweets und in den dunklen oder in der Anonymität des Netzes da jeder Spinner seinen Post und seinen Beiträge dazu.
Naja, wir reden ja über Aussagen, die bis in die Parteispitze reingehen. Also, darf ich mal daran erinnern, dass wir die ersten 20 Minuten oder 30 Minuten, die wir jetzt hier sprechen, keiner von uns das Wort AfD in den Mund genommen hat. Ich finde das schon bezeichnend, dass es...
Aber es läuft darauf hinaus. Ich sehe das...
Habe ich bisher nicht gehört, aber es ist interessant, dass die Nähe zur AfD da offensichtlich gezogen wird, bevor es überhaupt gefallen ist. Wir können das gerne diskutieren.
Ich glaube, da wäre einiges zu sagen. Also muss ich zumindest Herrn Schneider insofern in Schutz nehmen, Herr Schneider, muss ich Sie ein bisschen insofern in Schutz nehmen, auch gegenüber Herrn Botsch, dass ich das Thema AfD sicher noch angesprochen hätte im Laufe der Sendung. Wir wollten nur erstmal die Voraussetzungen klären.
Ne? Ja. Aber ich wollte das nur aufgreifen und ich sehe da auch eine absolute Überhysterisierung, auch bei der Reaktion der Leute. Die sagen, ja, alle sind auf dem rechten Auge blind, auch die Polizei ist auf dem rechten Auge blind. Und warum wurde denn jetzt wieder im persönlichen Umfeld ermittelt? Das erinnert doch an den NSU. Ich sag mal so, die Polizei ermittelt bei Mordfällen immer direkt im persönlichen Umfeld, weil die Statistik und die Empirik einfach zeigt, dass Morde und Tötungsdelikte im persönlichen Umfeld am häufigsten anzutreffen sind. Ist doch ganz logisch, dass die Polizei zuerst im persönlichen Umfeld ermittelt.
Mhm. Herr Schneider, danke Ihnen für den Hinweis. Versichere Ihnen auch, dass wir auf das Thema AfD ganz sicher im Laufe dieser Sendung noch zu sprechen kommen, inwieweit da die Vorwürfe gerechtfertigt sind. Jetzt aber doch noch an Sie die Frage, Herr Botsch, diese Vorwürfe, die wir jetzt gehört haben, ein Großteil unserer Hörer ist da offensichtlich der Meinung, dass die Sicherheitsbehörden nach wie vor auf dem rechten Auge blind sind. Da gibt es auch Vorwürfe an die Medien. Wir würden uns auch nicht genug mit dem Thema beschäftigen. Wie sehen Sie das, diese Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden? Sind das Einzelfälle oder ist das wirklich ein strukturelles Problem?
Nein, ich denke, man muss hier sehr gründlich differenzieren, wenn man zu Antworten kommen will. Also die Sicherheitsbehörden pauschal hier mit einer Aussage dazu konfrontieren, entspricht überhaupt nicht der Sicherheitsarchitektur in der Bundesrepublik. Wir haben sehr bedeutsame Verhandlungserfolge in den letzten anderthalb oder zwei Jahren im Bereich sich verdichtender Netzwerke gehabt, die durch einige Landespolizeien vorangetrieben wurden. Wir haben auch sehr unterschiedliche Reaktionsweisen auf die Diskussionen rund um die NSU-Aufklärung in der Vergangenheit gehabt. Deswegen müssen wir umso präziser da ansetzen, wo wir sagen können, was fällt uns hier auf? Ne? Also ich möchte schon sagen, die Betonung der Bedrohungslage, die Benennung einer konkreten Bedrohungslage, die ja für die polizeiliche Arbeit auch wichtig ist, die ist eben in diesem Fall nicht behördenseits erfolgt. Ja, wenn wir nicht eine aktive Zivilgesellschaft hätten, wenn wir nicht gut recherchierende, gründlich recherchierende, investigative Journalistinnen und Journalistinnen hätten, wenn wir nicht Netzwerke, antifaschistische Recherchegruppierungen und so weiter hätten, die auf diese Dinge hingewiesen haben oder eben auch in verschiedenen Parteien engagierte Politikerinnen und Politiker, dann hätten wir dieses Bedrohungsszenario gar nicht auf dem Schirm und das heißt auch, dass ermittelnde Polizeibeamte möglicherweise im Dunkeln tappen. Und das wiederum sind dann Dinge, die schon an die frühe Radikalisierungs- oder die frühe sozusagen den Schritt in die terroristische Gewalt beim NSU erinnern, wo wir ja auch sozusagen konkrete dem Verfassungsschutz in Brandenburg vorliegende Hinweise darauf hatten, dass hier Banküberfälle geplant sind, während dann verzweifelte Polizeibeamte jahrelang nach Bankräubern suchen und nicht mal auf die Idee kommen, dass das gesuchte Neonazis, untergetauchte Neonazis sein könnten, weil diese Informationen einfach nicht eingespielt werden. Das wollte ich einfach nochmal zu bedenken geben. Ich rede hier nicht abstrakt darüber, dass die Sicherheitsbehörden versagen, die Polizisten ihren Job nicht tun oder gar interessiert daran sind. Wir haben uns ja für Brandenburg sehr genau angeguckt, wie Ermittlungen in Tötungsdelikten in den 1990ern gelaufen sind. Es gab immer das Interesse der Sicherheitsbehörden auftragsgemäß und ihrer gesetzlichen Aufgabe gemäß Täter und beziehungsweise Täterinnen dingfest zu machen und ihnen das nachzuweisen. Also ich bin da überhaupt nicht der Meinung, wir sollten hier pauschal Sicherheitsorgane sagen, die machen alles falsch, ne, und alles besser wissen. Ich habe das ja eingangs auch betont. Ne? Aber über diese konkreten Zusammenhänge, das ist eben, das möchte ich einfach nochmal sagen, wir reden hier nicht, wenn wir von 12.000, fast 13.000gewaltbereiten Neonazis oder Rechtsextremisten reden, dann reden wir über ein breites Kontinuum, was von sozusagen rechtslastigem Fußball-Hooliganismus geht, bis zu einer relativ kleinen, relativ überschaubaren Szenerie von Leuten, die Terrorakte planen. Und auch hier bin ich der festen Überzeugung, wir können jetzt nicht hingehen und sagen, die Polizei hätte das verhindern können. Das kann ich gar nicht sagen im konkreten Fall. Aber wo sie hinschauen sollte und wie das sozusagen kommuniziert werden sollte, da finde ich, müssen wir tatsächlich im Interesse von Menschenleben besser werden. Also hier von Hysterie zu sprechen, finde ich nicht. Und dann möchte ich auch nochmal sagen, dass der Hörer, tut mir leid, dass ich ihm da so ins Wort gefallen bin, aber dass der Hörer da die ganze Zeit über die AfD geredet hat, finde ich schon bezeichnend. Wir können da gerne drüber reden.
Ich werde Sie auch noch danach fragen, Herr Botsch. Wir stellen fest, dass dieses Thema, das wir heute haben, Bedrohung von rechts, wird die Gefahr immer noch unterschätzt, offensichtlich auch gewaltiges Echo bei den Hörern findet. Die melden sich bei uns, deswegen wollen wir auch zwei Hörer wieder zu Wort kommen lassen. Vielleicht zuerst Herrn Weber aus dem Mittelgebirge, rufen Sie uns an. Guten Morgen, Herr Weber.
Ja, guten Tag aus der Rhön. Ich finde, dass die Diskussion sich zu sehr darauf fokussiert, dass da Extremisten sind. Also ich meine, wenn ein Justiz- oder Innenminister oder beide in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der illegalen Abschiebung eines Ausländers davon sprechen, dass die Gerichte doch ein bisschen volksnäher argumentieren sollen, dann erinnert mich das stark an Nazi-Parolen. Oder wenn der Bundesinnenminister von fehlender Rechtsstaatlichkeit spricht und wenn generell bei allen Einreisenden, die Asylantrag stellen, erstmal gesagt wird, illegale Einwanderung. Es gibt keine legale Möglichkeit im Ausland in einer deutschen Botschaft zu sagen, ich möchte einen Asylantrag stellen.
Herr Weber, bevor wir da jetzt zu weit vom Thema abkommen, also Sie sagen extreme Positionen, wenn ich sie vielleicht verkürzt da jetzt wiedergeben darf, dass wir zum Weiterdiskutieren kommen, die seien quasi auch schon über die Politik symbolisch jetzt auch schon fast in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Oder,
Herr Lindner äußert ähnliche Sachen oder andere Punkte.
Herr Weber, nicht so viele Punkte, weil wir darüber auch diskutieren wollen. Wenn Sie mir erlauben, nehme ich das hier auf, dass wir das vielleicht nachher auch im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen die AfD noch konkretisieren. Ich bedanke mich für Ihren Anruf und will auch Herrn Walter noch zu, nein, Frau Walter zu Wort kommen lassen. Entschuldigung, Frau Walter, die uns aus Berlin angerufen hat. Hallo, Frau Walter.
Ja, guten Tag. Ich heiße nicht Walter, sondern ich heiße Zapp. Ich habe.
Na gut. Dann haben wir hier einen Fehler gemacht. Dafür Entschuldigung, aber Ihre Meinung dürfen Sie trotzdem sagen.
Ja, ich rufe also.
Hallo?
Ja, wegen des Außenministers Walter Rathenau, der heute auf dem Tag, am 24. Juni 2022 in Berlin umgebracht worden ist. Und wie jeder, der weiß, der war dann ein Politiker und der war sehr liberal. Und Schriftsteller und Außenminister. Ja.
Sie wollen also Vergleiche, Frau Pfaff, Sie wollen Vergleiche ziehen jetzt mit der Weimarer Republik, ja?
Opfer eines politisch motivierten Attentates der Organisation Konsul.
Ja.
Und ich denke,
sehen Sie da jetzt schon Vergleiche mit der Situation in Deutschland heute, also in der Nachkriegszeit?
Ja, ich vergleiche das natürlich. Und das ist, also wissen Sie, für mich die Rechtsradikalen, sie sind wie die Unkraut in einem Garten. Und wenn die brauchen dann einen, also deswegen die Demokratie ist es dann wirklich sehr sensibel und braucht dann permanente Pflege.
Ja.
Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dann haben wir da auch solche Situationen wie vor dem Ersten Krieg und nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist, die Demokratie ist wie eine Rosengarten.
Ja. Also Frau Fapsi,
denke ich mal, warum tut man das nicht? Warum denkt man zum Beispiel heute auf dem Tag ist dann Walter Rathenau auch gestorben. Und der CDU-Politiker hieß auch Walter ja. Lübcke.
Also
man soll dann an diese Politiker auch so wirklich dann mehr in Erinnerung rufen und also parallel und dann auch sagen, warum diese Rechtsradikalen so gefährlich sind. Mhm. Für mich sind sie richtige Killer und Mörder. Ja. Und sie killen nicht den Menschen, sie killen also Demokratie. Und ich denke, in Deutschland, man tut so wenig, zu wenig dann dafür, dass diese Rechtsradikalen dann wie ein Sumpf ausgetrocknet werden.
Frau Fapp, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass die Leitung besser geworden ist, dass wir Sie da jetzt doch ganz gut verstehen konnten. Ich nehme Ihre Äußerungen, also diese Diskussion um Rathenau hat ja auch jetzt in den Medien stattgefunden. Ich entnehme Ihre Wortmeldung, aber Sie sind eindeutig der Meinung, also die Gefahr von rechts, die wird auch jetzt historisch gesehen immer noch unterschätzt heute in Deutschland. Vielleicht, um das noch zu Ende zu führen, wo wir daran jetzt anzuknüpfen. Es hat uns geschrieben auf Twitter auch der Rechtsextremismus-Experte David Begrich, den wir hier auch schon in der Sendung gehabt haben aus Magdeburg, der schreibt zum Beispiel, staatliche Verbote aggregierter neonazistischer Gruppen müssen auch eine Fortführung dieser Strukturen einschließen. Also wenn wir jetzt den entschiedenen Kampf gegen Rechtsextremismus noch unter die Lupe nehmen wollen. Herr Grün, Andreas Grün von der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Wir haben schon gehört, es soll da Verbindungen gegeben haben, jetzt auch zwischen diesem mutmaßlichen Mörder von Kassel oder aus der Nähe von Kassel, der Fall Lübcke jetzt, zu dieser Gruppe Combat 18, die auch wieder so eine Fortführung offensichtlich ist anderer extremistischer Gruppen. Warum oder tut da der Staat zu wenig? Wird da die Polizei auch im Stich gelassen?
Also es steht ja hier im Raume, der Vorwurf ist die Polizei auf dem rechten Auge blind. Das ist ja auch von einigen Hörern jetzt schon eingespielt worden. Oder hat man aus den Erfahrungen des NSU nichts gelernt? Man kann sicherlich immer alles noch ein Stück weit besser machen. Aber ich möchte hier wirklich in den Raum stellen, dass die Polizei, die ganzen Polizeibehörden in Deutschland und auch in Hessen nach NSU ihre Lehren gezogen haben. Wir haben in Hessen die Einstellung von Fachpersonal vorgenommen. Politologen, Islamwissenschaftler wurden eingestellt. Wir haben den Staatsschutz und das Landesamt für Verfassungsschutz personell verstärkt. Wir haben Vereinsverbote, das was eben der Hörer angesprochen hat, konsequent verfolgt. Wir kümmern uns um alle Phänomenbereiche, die das rechte Spektrum in Hessen jedenfalls bietet, von Kampfsportgruppen über die Prepper-Szene, identitäre Bewegung,
Combat 18. Deshalb war das ja meine Frage, also Combat 18 oder Combat 18 und wir hören jetzt wieder von Festivals, wo solche Gruppen auftreten, wo man sich fragt, wie können diese Symbole gezeigt werden. Werden sie da im Stich gelassen? Also müsste da die Politik auch mehr unternehmen?
Ja, natürlich. Aber das ist ja aber nicht die Regel. Wenn nationalsozialistische Symbole gezeigt werden, dann werden die auch eingezogen. Insofern die Polizei, wenn es sich nicht um eine spontane, größere Geschichte handelt, überhaupt personell dazu in der Lage ist. Und die Polizei ist personell oder seit den 2000er Jahren bundesweit um 15.000 Stellen ausgeblutet worden. Ich gebe Ihnen mal ein kleines Beispiel, wie dünn die Decke überhaupt ist. Wir haben in Hessen die Soko Limicke, die sich um den Mord an Herrn Lübcke beschäftigt. Da sind 80 Kollegen sind aus dem Ermittlungsdienst abgezogen worden, nur dafür. Wir haben die Soko 21, die sich um die rechtsextremen Vorfälle der Polizei kümmert, nochmal 60 Kollegen. Das heißt, wir haben 140 erfahrene Ermittler für zwei Bereiche abgestellt auf unbestimmte Zeit. Es ist nicht absehbar, wann die Ermittlungen abgeschlossen sind. Das heißt, nur für diese beiden Sachen, die wichtig sind, die verfolgt werden müssen, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuten. Aber da sind quasi, wenn Sie sich mal bildlich vorstellen, drei Polizeireviere leergeräumt worden. Und das fehlt dann an anderer Stelle. Es ist die linke Tasche, rechte Tasche Politik, die Polizei in ihrer Arbeit behindert. Wir haben kein Personal, keine Reserve, um auf neue Phänomene reagieren zu können, ohne dass an anderer Stelle ein Malus entsteht. Das muss hier ganz klar gesagt werden.
Tom Mannewitz, Politikwissenschaftler, Extremismusforscher in Chemnitz. Ist da der Staat, ist da die Politik dem Rechtsextremismus, solchen Organisationen, über die wir da gerade sprechen, gegenüber immer noch zu tolerant?
Generell sind solche Verallgemeinerungen, glaube ich, problematisch, weil es die Politik in ihrer Homogenität ebenso wenig gibt, wie es natürlich die Sicherheitsbehörden in dieser Homogenität gibt. Richtig ist, und es gibt anschauliche Beispiele aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass der Verfolgungsdruck gegenüber Rechtsextremen gewaltbereit und auch nicht gewaltbereit auch bei Demonstrationen, auch bei solchen rechtsextremen Festivals, augenscheinlich nicht so groß ist, wie ein großer Teil der Gesellschaft sich das wünscht, mich eingeschlossen, was unterschiedliche Gründe hat, was unter anderem auch mit der Personaldecke zu tun hat. Insofern kann ich das nur unterschreiben, was Herr Grün gesagt hat, dass natürlich hier Ressourcen gebunden sind und gebunden werden und zu Recht auch gebunden werden. Und da muss aber die Politik die Ressourcen auch zur Verfügung stellen. Insofern sehe ich da eine große Diskrepanz, was von dem Rechtsextremismusforscher aus Magdeburg geschrieben wurde, dass sozusagen der Verfolgungsdruck auch auf sozusagen Nachfolgeorganisationen verstärkt werden sollte. Das fällt dort mit hinein. Zugleich beobachten wir in den letzten Jahren natürlich, dass die Parteiverbote ja nicht, aber Vereinsverbote in aller Regel dazu führen, dass die Leute in den subkulturellen Bereich abwandern und dort sozusagen in den Untergrund und das sozusagen gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt, dort die Leute auf dem Visier zu behalten. Insofern gibt es zwei Seiten der Medaille, was wiederum nochmal nichts daran ändert, dass der generelle Verfolgungsdruck gegenüber Gewalttätern und anderen Leuten, die gegen die Demokratie vorgehen, natürlich aufrechterhalten werden sollte.
Herr Potsch, liegt das auch daran, diesen Vorwurf liest man ja jetzt in Analysen in diesen Tagen auch immer wieder, dass man in der Vergangenheit zu sehr auf islamistischen Terror geschaut hat und dass damit mit dieser Befürchtung, es könne hier zu Anschlägen kommen, auch nach dem Weihnachtsmarktanschlag in Berlin, dass man da Schwerpunkte gesetzt hat und vielleicht den Blick auf Rechtsterrorismus, auf Terror von rechts etwas vernachlässigt hat. Ist das so?
Das würde ich so nicht sagen, weil wir den, also wir haben natürlich eine Umgruppierung im Bundesamt für Verfassungsschutz und auch in Polizeibehörden gehabt nach 2001, die natürlich gewisse Lücken gerissen hat in der Politik, die durch eine allgemeine Sparpolitik geprägt war, wie der Kollege Grün gerade sehr richtig gesagt hat, die, ob man jetzt gleich ausbluten sagen will, aber die trotzdem extreme personelle Engpässe bei der Polizei bewirkt hat, was man wirklich auch sehen muss und wo ich auch völlig beipflichte, dass das ein Teil der Problemlage ist. Aber wir müssen ja die islamistische Terrorbedrohung müssen wir sehr ernst nehmen und weiterhin ernst nehmen. Ich glaube eher, der Punkt liegt da, dass wir falsche Terrorismusmodelle, die inadäquate Terrorismusmodelle weiter gepflegt haben und das teilweise noch heute pflegen. Also wenn der Kollege Begrich das sagt, dann meint er ja was ganz Konkretes. Er geht ja ganz konkret darauf ein, dass Combat 18 sich als der bewaffnete Arm der in Deutschland verbotenen Blood and Honor-Bewegung versteht. Und wenn wir heute wieder ganz offene Bezugnahmen auf Blood and Honor, dieselben Personenkreise, die sich wieder zusammenschließen und dann mit irgendwelchen Zahlencodes oder nicht mal das ihr Bekenntnis zu Blood and Honor und zu Combat 18 erneuern, dann muss man tatsächlich fragen, ist hier konsequent dafür gesorgt worden, dass diese Strukturen und Netzwerke sich nicht wieder zusammenfinden bei allen Problemen, die das mit sich bringt. Absolut. Ich würde das jetzt nicht so eins zu eins in den Zusammenhang, also sozusagen hier so eine die Ressourcenkonkurrenz ist natürlich objektiv ein bisschen da, aber wir müssen ja diese beiden Phänomenbereiche müssen wir sehr ernst nehmen. Allerdings möchte ich auch nochmal sagen, dass man sich dann teilweise schon fragt, warum eine bestimmte, sagen wir mal, skandalträchtige Entwicklung im terroristischen Bereich seit Jahrzehnten und im Grunde genommen schon seit der Radikalisierung bestimmter Teile der radikalen Linken in das, was man damals als Stadtguerilla bezeichnete, sozusagen immer die skandalberechtigten Bereiche dort auftauchen, wo wir eine hohe Dichte an V-Personen der Verfassungsschutzbehörden oder anderer Geheimdienste feststellen können. Ich kann mich diesen Mutmaßungen bezüglich der Kasseler Szene jetzt nicht aus eigenem Faktenwissen anschließen. Wir hören allerdings Irritierendes aus dem Arnes-Amri-Ausschuss hier gegenüber im Bundestag, was uns einfach ein bisschen den Eindruck gibt, wir wissen ja nicht genau, woran wir sind, aber dass uns den Eindruck gibt, ist eigentlich aus den Pannen des V-Mann-Systems gelernt worden oder betreibt man das im Grunde genommen mit höherem Personaldeckel auf höherem Niveau mit der Fehleranfälligkeit weiter, die es gebracht hat, und vor allem ist man aus dieser Logik des Quellenschutzes als obersten Gebot geheimdienstlicher Arbeit endlich mal rausgetreten. Das ist ja für Polizeibeamte, das ist ja für Ihre Kolleginnen und Kollegen, Herr Grün, eine starke Belastung. Wir haben das ja.
Das wollte ich jetzt Herrn Grün gerade fragen. Herr Grün, wie groß ist da die Belastung mit diesen ganzen Vorbehalten? Da wird ja auch alles in einen Topf geworfen. V-Leute, Geheimdienst, Polizei. Aber diese Vorbehalte, die Ihnen da entgegenschlagen und dann immer wieder jetzt dieses Argument, diese Ungereimtheiten, ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes war bei einem NSU-Mord mit dabei. Jetzt sind die Akten nicht nur geschwärzt, sondern werden 120 Jahre geheim gehalten. Das schürt doch Vorbehalte. Wie sehr belastet das Ihre Arbeit?
Nun, es wäre falsch zu behaupten, dass es sie überhaupt nicht belastet. Wir hören da seitens der Gewerkschaft auf die Fachleute und das Vorhalten von V-Leuten in der Szene ist und bleibt ein wichtiges Instrument, um an Informationen heranzukommen. Die Alternative, sagen uns jedenfalls die Kollegen aus den Staatsschutzdienststellen und von den Landesämtern, die Alternative ist halt ein höherer Ansatz bei der technischen Überwachung. Da brauchen sie wieder gesetzliche Möglichkeiten, um das alles durchziehen zu können. Dann wird der Ruf nach einem Bespitzelungsstaat laut. Also wo ist dann die Mitte, die wir hier finden müssen, um einerseits...
Aber Akten 120 Jahre wegzusperren, noch dazu in so einem brisanten Fall, wo ein V-Mann, ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, bei einem Mord mit dabei war.
Ja, bin ich bei Ihnen. Da finde ich auch keinen vernünftigen Grund, eine Akte 120 Jahre lang zu sperren.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Bedrohung von rechts. Wird die Gefahr immer noch unterschätzt? Wenn Sie noch mitdiskutieren wollen, Sie erreichen uns kostenfrei unter 00800 4464 4464. Und wir diskutieren heute mit Gideon Botsch und Andreas Grün und Professor Mannewitz, zwei Extremismusforscher und ein Vertreter der Polizei. Wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung. Heute zum Thema Bedrohung von rechts. Wird die Gefahr immer noch unterschätzt? Ausführlich erörtert haben wir schon die Ermittlungsprobleme in der rechtsextremen Szene, die Rolle der Polizei, des Verfassungsschutzes. Hat man genug aus dem NSU-Skandal, aus den Versäumnissen da gelernt? Reden wollen wir noch über die These, die da immer wieder im Raum steht oder die wir auch in dieser Sendung schon gehört haben. Rechtsextreme Positionen stoßen immer mehr in die Mitte der Gesellschaft vor und vor allem, das klang ja auch schon an, Vorwürfe gegen die AfD. Sie sei sogar mitverantwortlich für diesen Mord, über den wir jetzt hier reden. Eine Mail vielleicht, dazu will ich Ihnen vorlesen, die uns erreicht hat. Da schreibt uns Felix Heinz Holschke, die von der CDU-Vorsitzenden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gestern Abend vorgetragene Assoziation zwischen dem Lübcke-Mord und der AfD ist eine bisher nie dagewesene Unverschämtheit gegen eine demokratisch agierende Oppositionspartei. Das, so schreibt er, muss Konsequenzen haben. Und zum Thema AfD in dieser Diskussion will sich, glaube ich, wenn ich das recht verstanden habe, auch Herr Mangold äußern, der uns aus der Nähe von Stuttgart anruft. Guten Morgen, Herr Mangold. Hallo, Herr Mangold.
Ich wollte heute eigentlich gar nicht anrufen, aber die Bemerkung von einem Hörer, der durchgestellt wurde, die arme AfD würde von großen Teilen der Öffentlichkeit hart angegangen, die hat mich dann doch verblüfft. In dem Zusammenhang könnte man zum Beispiel Jutta Steinbach zitieren. Es gibt ja ein wiederum Altzitat von Herrn Lübcke,
Sie meinen jetzt wahrscheinlich Erika Steinbach, die da in der Stiftung AfD-nahen Stiftung aktiv ist.
Flüchtlingsrepräsentantin und bei der CDU, genau. Bei der AfD-nahen Stiftung. Jawohl, genau diese. Und der Herr Lübcke, der jetzt tragisch ermordet wurde, der hat ja mal in einer Laune, in einer Spontansituation, öffentliche Diskussion, eine Bemerkung sozusagen rausgehauen, die er wahrscheinlich so niemals als Buch oder sowas veröffentlicht hätte, nach dem Motto, wem es nicht passt, der kann ja auch woanders hingehen. Auf jeden Fall war das eine launige Spontanbemerkung und Jutta Steinbach hat allein...
Erika Steinbach, ja.
Erika Steinbach, ihr habt mal wieder recht, hat allein in diesem Jahr zweimal dieses in ihren Internetauftritten nochmal aufgewärmt und will sich heute nicht mehr daran erinnern, wie sie dazu kam, das in diesem Jahr nochmal neu zu veröffentlichen. Sie könnte sich nicht daran erinnern.
Herr Mangold, ich greife das auf, gebe es auch gleich in die Runde.
Wie glaubwürdig ist es, dass man sich an diesen Vorgang nicht erinnern kann?
Da muss ich zur Ehrenrettung von Frau Steinbach sagen, wir hatten sie nämlich gerade im Interview, das habe ich auch gehört, also da hat sie sich sehr wohl an diesen Vorgang erinnert und argumentiert da ganz ähnlich, wie das auch aus der Spitze der AfD zu hören ist von Herrn Gauland. Warum soll man Unterstützer der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel, die die AfD ja kritisiert. Warum soll man die nicht kritisieren dürfen?
Wobei das Zitat eben aus dem Zusammenhang gerissen war. Also das war damals so eine Hin- und Her-Situation, öffentliche Debatte, öffentliche Live-Diskussion. Und wenn man das so separat hinstellt, das Zitat, als wäre es eine wohlüberlegte, in einem Buch niedergeschriebene Auffassung, dann kommt es ganz anders rüber, als wenn man die Live-Situation sich vor Augen hält.
Herr Mangold, bedanke mich für den Anruf. Kommt uns insofern zugute, da wir über dieses Thema ohnehin jetzt sprechen wollten in der letzten halben Stunde. Herr Mannewitz, wie nehmen Sie das wahr? Sie beschäftigen sich damit ja vor allem auch mit dem Erstarken der AfD im Osten Deutschlands, wobei man das Rechtsextremismusproblem, wollen wir auch betonen, jetzt gar nicht dort speziell dort beleuchten wollen oder dort sehen wollen, sondern diese Vorfälle, um die es jetzt geht, die haben sich ja auch ausdrücklich in Hessen abgespielt. Aber diese Vorwürfe gegen die AfD, wie sehen Sie, wie blicken Sie auf diese Diskussion?
Generell muss man, glaube ich, dem konkreten Fall ein kleines bisschen differenzieren. Die AfD hat natürlich in den letzten Jahren so ziemlich alles getan, um die Stimmung weiter zu polarisieren. Profitiert ja auch davon. Sie, wie auch die Sympathisantenkreise aus einem, sagen wir mal, intellektuellen rechtsextremen Milieu, sprechen ja auch von dem Riss in der Gesellschaft, den sie kultivieren wollen. Insofern hat sie da, glaube ich, ganz gut in den letzten Jahren dran gearbeitet. Was den konkreten Fall Lübcke jetzt hier in Hessen angeht, ist die Lage natürlich relativ komplex. Wir wissen von vielen rechtsextremen Gewalttätern, auch Intensivtätern, dass das Berufen auf sowas wie höhere Werte und dergleichen, beispielsweise im Handeln, ein Handeln im Interesse der Gruppe oder der Gemeinschaft zu handeln, als eine sogenannte Neutralisationstechnik ist, also ein Versuch sozusagen, das eigene Handeln zu legitimieren, auch Hemmnisse abzubauen, also im Voraus der Tat und im Nachhinein die einzelne Tat oder mehrere Taten zu rechtfertigen. Nun ist das einerseits so, dass die Forschung hier von einer Legitimierungsstrategie spricht mit Blick auf die Gesamtgesellschaft. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir im konkreten Fall von Stefan E. nicht wissen, was sozusagen die konkrete motivierende Faktor war, beziehungsweise das Gewaltverhindernde. Also das ist eine Spekulation, dass hier sozusagen auch die Tweets von Erika Steinbach oder sonst wem oder die Meldungen von Björn Höcke oder Alexander Gauland sozusagen tatmotivierend waren. Nochmal vorausgeschickt, die AfD hat in den letzten Jahren so ziemlich alles getan, um den Riss in der Gesellschaft zu vertiefen. Aber ob hier sozusagen von einer persönlichen Verantwortung zu sprechen ist, in dem konkreten Fall, kann man einfach jetzt noch nicht sagen, weil wir über die konkreten Tatmotive und den konkreten Hergang im Voraus der Tat, die Motivation von Stefan E. nicht kennen. Es gibt keine, zumindest meines Wissens nach, keine Bekennerschreiben oder keine größeren Äußerungen. Das muss sich erst zeigen, inwieweit sozusagen die Gesamtgesellschaft hier eine Rolle gespielt hat und inwiefern vielleicht auch da die AfD ihre Rolle gespielt hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint es mir zu früh, was nicht heißt, dass es nicht so gewesen sein könnte.
Ja. Andreas Grün von der Polizei, von der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Wie blicken Sie da auf die AfD? Vielleicht jetzt auch angesichts der Diskussion, die wir gerade ganz aktuell haben, dass der CDU-Politiker Merz auch sagt, man laufe in Gefahr, die Union laufe in Gefahr, Teile der Polizei und der Bundeswehr, das hat er sich ja ausdrücklich ausgedrückt, an die AfD zu verlieren. Also da gäbe es große Sympathien auch. Wie blicken Sie auf die AfD jetzt in dieser speziellen Diskussion auch?
Nun, die AfD bringt natürlich gewisse Problematiken als Partei mit sich. Es ist eben von Herrn Mannewitz angesprochen worden, die Äußerungen ihrer Funktionäre, Gauland, Höcke, auch Frau Petri, die in Bezug auf die Polizei ja das Schießen auf Flüchtlinge an der Grenze forciert hat. Das ist eine Politik, die sicherlich den Boden bereitet, wo rechtes Gedankengut sehr gut aufgehen kann.
Diese Äußerungen, die waren von, nur mal, bevor jetzt wieder viele Hörer schreiben, diese Äußerungen waren von Frau von Storch, glaube ich. Aber egal, es geht jetzt um ihre Sicht, generell auf ihre Blick auf die AfD.
Ja. Und am Ende ist es, wie eben schon angesprochen, dann daraus erwächst dann eine Legitimierungsstrategie und eine Werteverschiebung in der Mitte der Gesellschaft. Das sehen wir mit großer Sorge, auch bei der Polizei. Dass wir unsere Kollegen an die AfD verlieren, wie das jetzt im Raum steht, das glaube ich nicht. Wir tun auch einiges seitens der Gewerkschaft der Polizei, um hier Aufklärungsarbeit zu betreiben. Wir haben verschiedene Projekte, zum Beispiel die Polizeischule in Eutin hat sich dem Projekt Schule ohne Rassismus angeschlossen. Wir machen seit über 20 Jahren Fahrten, Bildungsreisen nach Israel. Die GdP junge Gruppe besucht Auschwitz, um hier eine Erinnerungskultur wachzuhalten. Wir haben vor wenigen Wochen eine große Fachtagung gegen Populismus und Extremismus in Berlin gehabt. Wir haben Leitanträge gegen Populismus und Extremismus veranstaltet. Wir haben eine Wanderausstellung der Polizei in Niedersachsen, die sich mit der Polizeivergangenheit in Deutschland beschäftigt. Und da erreichen wir auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Selbstverständlich haben wir in der Polizei Kollegen, die der AfD nahestehen. Wir haben auch Polizisten, die auf Listen für die AfD kandidieren. Das ist so. Erfüllt mich als Gewerkschafter nicht mit Freude. Aber das ist die Realität, mit der wir uns konfrontiert sehen.
Herr Botsch, wie blicken Sie auf die AfD, auf solche Tweets oder so Auftreten im Internet, wie wir es jetzt angesprochen haben von Erika Steinbach beispielsweise und auch auf das, was die AfD dazu sagt? Die sagt ja, natürlich könne man Politiker, die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin verteidigen, natürlich könne man die auch politisch kritisieren. Das sei doch nicht falsch.
Vielleicht holen wir die Debatte mal wieder auf den Boden, auf dem sie sich bewegt. Ja, ich höre immer Politiker. Also ein Regierungspräsident gilt zwar als politischer Beamter und es ist richtig, dass Herr Lübcke auch bis vor 10 Jahren im Landtag gesessen hat, aber wir sprechen ja nicht eigentlich im klassischen Sinne von Politiker. Ein Regierungspräsident ist die Verwaltungsspitze einer Landesmittelbehörde. Das ist keine gestaltende Politik. Wir denken ja nicht an Tyrannenmord, an Kennedy und so weiter. Ich finde das schon ganz schön zynisch. Da macht ein Mensch seine Arbeit, Arbeit offensichtlich auch mit einer ethischen Grundhaltung, dass man Menschen helfen soll und er wird in eine, und darauf hat Herr Mangold sehr schön erinnert, das möchte ich nochmal aufgreifen, er wird von Kagida, also einer aggressiven, lautstarken Straßenbewegung, in der alte, gewalttätige Kumpels von dem Hauptverdächtigen mitgelaufen sind nachweislich, wird er in diese Situation gebracht. Und in dieser entglittenen Bürgerversammlung, in dieser gestörten, also durch bewusst gestörten Bürgerversammlung, macht er eine von vielen Aussagen und eine dieser vielen Aussagen wird aus ihrem Kontext gerissen, wird immer wieder in Erinnerung gerufen, unter anderem von Frau Steinbach und immer wieder auch von anderen AfD-Politikern und sozusagen dem weiteren Umfeld immer wieder in die Öffentlichkeit geholt und so weiter. Man bringt also den Mann dazu, diesen Satz zu sagen, den man dann skandalisiert und als Zeichen nimmt für das, was die AfD uns seit Jahren versucht einzureden, nämlich dass es eine gezielte Umvolkungs- und Umsiedlungspolitik gibt, dass die Verantwortlichen am Volksmord arbeiten. Der AfD-Politiker Dubravko Mandic aus Freiburg im Breisgau behauptet, man müsse 870.000 Kollaborateure die müssen entfernt werden, unter anderem auch aus Gewerkschaften.
Ja. Würden Sie denn so weit gehen? Diese Behauptung gibt es ja. Die AfD ist mitschuldig an diesem Mord?
Na, die AfD hat sich doch in diese Ecke selber gestellt. Sie müssen jetzt nicht wieder, es ist ja das übliche Spiel. Wissen Sie, der Polizeikommissar Sebastian Wippel, der fast 50% der Stimmen in Görlitz auf sich vereinbaren konnte, sagt im Sächsischen Landtag, leider hat es angesichts von Terrorakten, leider hat es nicht die Verantwortlichen dieser Politik getroffen. Und wenn er darauf kritisiert wird, sagt er, oh, jetzt werde ich fehlinterpretiert und die AfD-Fraktion fängt an, dass sie greifen uns unfair an und so weiter. Ja? Also lesen Sie das mal im Landtagsprotokoll nach, das ist sehr interessant. Ein Politiker, ich glaube der Linken oder der SPD, ich weiß es nicht genau, sagt, aber ich habe Ihnen ins Gesicht geguckt, Herr Wippel, das ist Ihnen nicht rausgerutscht. Ich habe vorhin gesehen, wie Sie diese Rede vorbereitet haben. Die Parteispitze habe ich vorhin erwähnt, Sie kennen alle das Zitat von Alexander Gauland. Ich möchte es vielleicht einfach nochmal bezogen auf Frau Özyurt, ich möchte es nochmal im Kontext vorlesen. Ladet sie mal ein ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können. Ich habe damals schon gesagt, ich wiederhole das, das ist die hämische Sprache der SA. Das ist die Sprache der SA. Denn wie anders soll ich diesen Satz semantisch vor einem aufgewühlten Publikum, in dem sich gewaltbereite Rechtsextremisten befinden, mutmaßlich, wie anders soll ich diese Sprache denn semantisch deuten? Also die AfD hat sich das selbst zuzuschreiben. Die AfD ist die Einzige, die Sprache von sich aus wieder abrüsten kann. Sie ist daran nicht interessiert, weil sie, wie Herr Manowitz richtig sagt, mit dieser Strategie der gesellschaftlichen Spaltung ihre Erfolge erzielt. Dann aber wollen wir bitte auch nicht hören, wer hat mir denn das Reh über die Schulter gelegt?
Ja, Herr Manowitz, vielleicht kurz zur Frage, ist die AfD damit mitschuld am Tod von Herrn Lübcke?
Das habe ich übrigens nicht gesagt. Das möchte ich nochmal betonen, ja.
Ist klar, ich wollte nur die Frage dann auch an Herrn Manowitz mal weitergeben.
Ich würde mich auch aus der Affäre ziehen wollen, weil das natürlich ein ziemlich starker Begriff in dem Zusammenhang ist, wenn jemand getötet wird. Ich tue mich schwer damit, mit dem Schuldbegriff in dem Zusammenhang zu arbeiten, auch in dem frühen Zeitpunkt hier von Schuld zu sprechen. Verantwortung, das ist vielleicht ein Begriff, mit dem wir hier ganz gut operieren können. Und die Verantwortung ist da, weil sie an dieser gesellschaftlichen Stimmung, nicht bloß an dem Riss, der durch die Gesellschaft gegangen ist und in den letzten Jahren auch so tief wie lange nicht gewesen ist, mitgewirkt hat, natürlich auch zu einer Rechtsverschiebung der Politik beigetragen hat. Aber ich glaube, das ist komplexer als zu sagen, die AfD ist jetzt hier an diesem konkreten Mordfall schuld oder hat sozusagen diese eine Tweet von Frau Steinbach dazu beigetragen, die Person, den Täter zu motivieren. Wie gesagt, das ist ein kleines bisschen komplexer und ist nicht bei allen Gewalttätern, auch nicht bei allen Rechtsterroristen so, dass gesellschaftliche Entwicklungen und auch nicht ganz einzelne Politiker mit ihren Äußerungen oder ihren Vorstellungen tatmotivierend sind oder waren. Das kann in dem einen Fall so, in dem anderen Fall so sein. Deswegen ist es, glaube ich, noch nicht ganz ausgemacht, wie es in der konkreten Situation hier ist. Wir müssen einfach abwarten, was sozusagen das Verfahren ans Licht bringt.
Noch einen Hörer wollen wir zu Wort kommen lassen, bevor wir dann die Schlussrunde dieser Diskussion heute gehen. Herr Lindgens aus Weikersheim. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott in die Runde. Ja,
ja, hallo. Ihr Anliegen oder ja, Ihre Meinung Anliegen, zum Thema?
Ja, habe ich vorhin schon Ihrem Mitarbeiter gesagt. Also ich gehöre zu einer Schicht von Menschen. Ich bin auf der einen Seite bekennender, praktizierender katholischer Christ und gleichzeitig linker Sozialdemokrat. 68 Jahre alt und habe so die 68er Bewegung wie mit der Muttermilch eingesogen und habe Gott sei Dank einen Vater gehabt, der uns Kinder sehr früh auf die Gefahren des Rechtsextremismus schon in den 50er und 60er Jahren hingewiesen hat. Das haben wir mit unseren eigenen Kindern auch getan im Erziehungsprozess. Und nun stellt sich für mich die Frage in meiner Position, ich mache politisch nichts mehr, ich habe früher lange Jahre Kommunalpolitik betrieben, kann ich mich überhaupt noch exponieren? Also vor dem Hintergrund, den ich vorhin Ihnen geschildert habe, über meine persönliche Situation. Weil die Frage, die im Raum steht, ja ist, auf der einen Seite wird Zivilcourage eingefordert, was ich auch für richtig halte, aber versus ist eben auch die Angst vorhanden. Ich habe keinen Polizeischutz, ich kann mich nicht schützen und ich habe, um das mal ganz platt zu sagen, gar keine Lust, dass meine Familie geschädigt wird oder ich wegen meiner Bekenntnisse zu diesen Dingen eins in die Fresse kriege. Vorhin hat eine Hörerin auf das heutige Datum hingewiesen, 1922, genau heute an diesem Tag, ist ja Walter Rathenau erschossen worden und es gibt welche, die sagen, Geschichte wiederholt sich oder sie wiederholt sich nicht. Ich will mich auch gar nicht auf die AfD einlassen. Mir geht es um die Frage, mit meiner politischen Haltung, wie gehe ich damit um? Beweise ich Mut, zeige Zivilcourage, so wie ich das früher getan habe zu meinen akademischen Zeiten? Oder sage ich heute, nee, ich bin da eher reserviert und denke mir meinen Teil und sage mir, meine Güte, die Stimme ist das. Das geht ja auch über die deutschen Grenzen hinweg.
Ja. Ja, Herr Lindgens, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das hier mit einbringen. Das ist ja auch eine Diskussion oder eine Frage, vor der im Moment viele Lokalpolitiker stehen. Da, genau. Das erleben wir da mit Bürgermeistern, die eingeschüchtert werden sollen, die zurücktreten. Das will ich auch mal vielleicht noch insofern in die Runde weitergeben. Da hat uns auch Herr Begrich dazu auf Twitter nämlich etwas geschickt, also der Rechtsextremismusforscher oder beziehungsweise Experte da aus Magdeburg. Er schreibt eine These hier für unsere Diskussion, die er gerne einbringen möchte. Betroffene und Opfer neonazistischer Gewalt haben Anspruch auf gesellschaftliche Sichtbarkeit. Das ist durch den NSU-Skandal vielleicht teilweise schon umgesetzt worden. Mit den Bürgermeistern passiert das jetzt. Herr Mannewitz, Herr Botsch, sind wir da auf einem guten Weg?
Naja, ich meine, das ist ja Strategie von Terrorismus, ist das ja immer, allgemeine Angst zu verbreiten und mit großer Wirksamkeit. Wenn Sie jetzt sozusagen einen gezielten Anschlag setzen auf einem zentralen Ort, über den viele Millionen Menschen im Jahr oder Hunderttausende, aber in der Regel ja Millionen Menschen im Jahr gehen, ein Ort, der einem vertraut ist, wie sagen wir mal der Breitscheidplatz in Berlin, dann haben sie natürlich eine gigantische Wirkung. Wenn jetzt ein Mensch ermordet wird, mhm, unter den vielen Tausenden und Zehntausenden von engagierten Kommunalpolitikern und anderen Engagierten vor Ort, haben sie eine unglaubliche Wirkung.
Ja, aber es muss ja nicht unbedingt ein Mord sein. Es gab ja diese Messerattacken, es gab Bedrohungen. Genau. Wir haben ja diese Fälle. Finden die jetzt die notwendige Beachtung vielleicht auch?
Ich glaube nicht, dass sie die notwendige Beachtung finden. Und das Geheimnis, dem entgegenzutreten, ist ja immer sozusagen unsere Solidarität mit denen, die da betroffen sind. Und da glaube ich, da vermisse ich wirklich Aussagen. Also ich bin wirklich ein bisschen schockiert und irritiert, wie gerade die Partei, der Herr Lübcke angehört, das nicht auf sich bezieht und nicht sozusagen auf ihr eigenes, sondern mit den Leuten, die ganze Zeit sozusagen sagen, wir müssen die Verhältnisse verschärfen, den Riss vertiefen, da irgendwie überlegen, könnte man mit diesen Leuten gar koalieren und so weiter.
Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende, gestern Abend nicht zumindest, vielleicht ein bisschen spät, aber gestern Abend nicht relativ eindeutig getan?
Ich bin da manchmal ein bisschen verblüfft, ob man wirklich sagt, das ist einer von uns oder ob man sie sagt, na, warum hat der, also ich kann es Ihnen nicht sagen, ich bin ja jetzt kein CDU-Mitglied. Ich möchte nur eines dazu sagen, das Entscheidende ist natürlich immer, dass wir sozusagen, dass die Mehrheit in dieser Bevölkerung, wie übrigens auch die Mehrheit in der GdP und unter Polizeibeamtinnen und Beamten, nicht so gelaunt und gestimmt ist. Ja, das muss man immer wieder festhalten. Und Herr Grün hat ja vollkommen recht, dass die GdP hier profiliert ist und sich an einigen Punkten wirklich sehr, sehr deutlich äußert. Also das Entscheidende ist eigentlich doch immer, glaube ich, dass man diese Mehrheitsverhältnisse hier nochmal ins Bewusstsein rückt und dass die vielen auch ihre Solidarität zum Ausdruck bringen. Nicht wahr, wissen Sie, diese gespenstischen Szenen in Chemnitz, ob wir die jetzt Hetzjagd nennen wollen oder nicht, ist mir dabei völlig egal. Das ist ja ein semantischer Trick, das auf diesen einen Begriff zurückzustufen und damit davon sozusagen abzulenken, was da eigentlich für gespenstische Szenen gelaufen sind. Ja, die sind ja erst in dem Moment sozusagen zu einem Ende gekommen, in dem die vielen Einzelnen, die Angst gehabt hätten, dorthin zu fahren, sich dort versammelt haben, weil einige Menschen, die profiliert sind, und da kann man jetzt von der musikalischen Leistung oder den Texten halten, was man will, gesagt haben, dann gehen wir auf die Bühne, aber wir schaffen auch ein Forum, das es erlaubt, dass hier 65.000 Menschen auf dem großen Wir sind mehr Konzert sich versammeln und zeigen, hier ist einmal eine Grenze erreicht. Und in meinen Augen war das das wichtigste innenpolitische Ereignis des vergangenen Jahres, weil es tatsächlich der Moment ist, in dem sich eine breite Gesellschaft wieder zurückgemeldet hat. Übrigens auch eine breite Gesellschaft, der nun wirklich niemand vorwerfen kann. Das sind sozusagen ferngesteuerte Merkel-Jugend. Deswegen halte ich das für ein ganz wesentliches Element und ich würde mir wünschen, dass wir diese Momente der Solidarität mit den Menschen, die da betroffen, verfolgt sind, mit der Familie von Herrn Lübcke, aber auch mit den vielen anderen, die hier im Fokus rechtsextremer und rassistischer Gewalt stehen, dass wir die jetzt auch erleben und dass wir nicht nur, was wichtig ist, unsere Facebook-Profilbilder blau-weiß-rot einfärben, wenn es in Frankreich ein Attentat gegeben hat, sondern dass wir jetzt vielleicht das auch mal mit dem Herkules in Kassel tun. Ja, denn das ist ja auch Arbeit an unserer Heimat, wenn Sie so wollen. Ja.
Herr Mannert, wie erleben Sie diese Diskussion? Ich meine, Sie arbeiten in Chemnitz, unterrichten oder lehren an der Technischen Universität in Chemnitz. Jetzt auch in einer Zeit, in der ausgerechnet der Altbundespräsident mehr Toleranz gegenüber nach rechts fordert. Diese Diskussion, die CDU im Moment oder die Union im Moment schwer beschäftigt, manche sagen sogar fast zerreißt. Wie erleben Sie das jetzt?
Ja, vielleicht vorweg, ich kann das zu 100% unterstützen, was Herr Botsch gesagt hat. Was hilft in Situationen, in denen politisch motivierte Gewalt allgemein formuliert Angst und Schrecken verbreitet. Und das war hier offensichtlich auch eines der Ziele, das ist aber auch bei anderen terroristischen Anschlägen der Fall, ist gesellschaftliches Zusammenhalten und auch anzeigen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, um zu zeigen, die Mehrheit tickt nicht so. Und wir sind bei denen, die hier eingeschüchtert sind und eingeschüchtert wurden, beziehungsweise mit ihrem Leben zum Teil auch bezahlen mussten. Was mir so ein bisschen fehlt, das ist so am Anfang angekommen von Herrn Botsch, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass die Politik da zu wenig, meines Erachtens zu wenig Initiative zeigt, und nicht nur das bei den Opfern stehen in den Blick nimmt, sondern auch konkrete Maßnahmen ableitet. Da geht es einerseits, das ist schon zu Anfang der Sendung zur Sprache gekommen, darum, die einschlägigen Institutionen mit Ressourcen auszustatten. Da geht es darum, auch öffentlichkeitswirksam zu zeigen, was und wie etwas unternommen wird, um es nicht einfach mit einem Bedauern zu belassen und wir ändern jetzt diese Dienstanweisung und jene und jenes Gesetz, sondern öffentlich sichtbar einzutreten. Ob das im zweiten Aufstand der Anständigen braucht, ob das in diesem Format abläuft, das muss gar nicht gesagt sein. Aber was ich so ein bisschen vermisse, ist, dass hier nicht nur verurteilt, sondern auch klar gehandelt wird.
Also das könnte ein Wendepunkt sein, diese Situation jetzt.
Ob das ein Wendepunkt ist, weiß ich nicht, aber das lässt sich ja hoffen. Also, was die konkrete Situation in Chemnitz, weil Sie mich darauf ansprachen, angeht. Klar, der öffentliche Eindruck, der unmittelbar nach der Sommernacht entstanden ist, ist natürlich ein furchtbarer. Der nächste Eindruck, der da entstanden ist, hat das Bild so ein kleines bisschen, was heißt korrigiert. Korrigieren kann man diesen Eindruck nicht, aber hat doch gezeigt, dass die Öffentlichkeit in Chemnitz und um Chemnitz herum doch ein kleines bisschen anders aussieht als das, was sozusagen die ersten Bilder haben vermitteln wollen und was auch die Täter zumindest auch als Konsequenz mit haben vermitteln können. Das war ein positiver Eindruck, aber wie gesagt, das ist das eine. Die Politik ist auch in der Verantwortung.
Bedrohung von rechts, wird die Gefahr immer noch unterschätzt? Das war heute unser Thema in der Sendung Kontrovers. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Tom Mannewitz, dem Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz, den wir zuletzt gehört haben, bei Professor Gideon Botsch, Leiter der Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam und bei Andreas Grün, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Nach den Nachrichten folgt hier gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Martin Sagatta.